Ja, wenn wir über Albert Camus ins Gespräch kommen, dann würde mich zunächst erstmal dein persönlicher Zugang zu Albert Camus interessieren. Wie bist du denn ursprünglich auf ihn aufmerksam geworden und was war das, dass du dann gesagt hast, ja, mit diesem Albert Camus und mit dessen Philosophie, damit will ich mich ausführlicher beschäftigen?
Ja, seit Ende der 70er Jahre mache ich bei der Zeitung des gewaltfreien Anarchismus Graswurzelrevolution mit und war da vor allem in der Anti-AKW-Bewegung aktiv. Und die Zeitung und die Bewegung gibt es ja schon seit Ende der 60er Jahre. Die Zeitung wurde 72 gegründet. Ich habe da die 70er Jahre also nicht selber aktiv miterlebt, aber wurde eben eingeführt von den Leuten, die seit Anfang an dabei waren. Und da waren ein, zwei Leute, die ganz stark von Camus, vor allem Der Mensch in der Revolte, das war eigentlich das wichtigste Buch, beeinflusst waren. Die haben mir diese Tradition weitervermittelt und das hat mich dann auch gepackt. Das Revolte-Verständnis von Camus hat ziemlich genau dem entsprochen, was wir als gewaltfreie Anarchistinnen als Revolutionskonzept, Revolte und Revolutionskonzept vertreten haben und bis heute vertreten. Und insofern war ich da sofort eigentlich gepackt. Da kommt eigentlich mein Zugang zu Camus her. Dann vielleicht noch als zweites, Camus als Theoretiker und Zeitzeuge ist im Gegensatz zu anderen Anarchistinnen, die ja eigentlich eher so Jahrhundertwende, 10er, 20er Jahre Leute sind, eine Person, deren gesamtes Werk im Grunde die zwei großen Massenverbrechen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts schon verarbeitet hat. Also er hat den Ersten Weltkrieg erlebt und hinter sich gelassen, Stalinismus, Faschismus, Holocaust und Zweiter Weltkrieg hat er alles erlebt und hat seine Schriften im Grunde eigentlich als Konsequenz daraus formuliert. Und das ist für mich ein großer Vorteil, ein großer zeitgenössischer Unterschied zu den klassischen Anarchistinnen des 19. Jahrhunderts.
Du hast jetzt schon Ereignisse genannt, die Albert Camus auch in seinem Denken beeinflusst haben. Das ist ja auch tatsächlich interessant, sich anzuschauen, wo kommt so eine Person her, wenn man sich mit so einer Person wie Camus auseinandersetzt. Er ist 1913 in Nordafrika in Algerien geboren. Er kommt aus einer Familie von französischen und spanischen Einwanderern. Welche Umstände haben denn seine Kindheit, seine Jugend dort in Nordafrika geprägt?
Ja, also im Gegensatz zu vielen anderen, wir können jetzt mal so sagen, zu der Zeit 9 Millionen Algerierinnen, 1 Million europäische Einwandererinnen, wie du so gesagt hast, davon die meisten Franzosen, Französinnen, aber auch viele andere, Italienerinnen waren viele, auch Juden, Jüdinnen waren viele, ist es die europäische Bevölkerung im Kontext des französischen Kolonialismus. Frankreich war die Kolonialmacht Algeriens und von daher hat es natürlich eine Privilegierung dieser Einwanderer gegeben. Es hat sehr viele große Landbesitzer gegeben. Die wichtigsten Kapitalisten überhaupt in Algerien waren Franzosen. Aber, und das wird oft vergessen, es war auch innerhalb der französischen Gesellschaft, dort war das eine starke Klassengesellschaft. Also die Familienverhältnisse von Camus sind äußerst arm. Der Vater wurde eingezogen in den Ersten Weltkrieg, ist dort gleich mal gestorben. Und seine Mutter war Analphabetin. Es war also eine ganz verarmte Familie, als die dann auch vom Land wegen der Armut in die Stadt nach Algier gezogen ist. Und man muss im Grunde eigentlich sagen, dass das die Bedingungen der Kindheit von Camus geprägt hat, diese unglaubliche Armut, Analphabetismus, und es ist letztendlich seinem, kann man heute sagen, Volksschullehrer zu verdanken, dass der im Grunde eigentlich das Genie, das literarische Genie Camus entdeckt hat und die Familie so lange bearbeitet hat, wenn man das als Verarmte gar nicht gemacht hat, um ihn in eine höhere Schule zu schicken.
Wenn wir nach der politischen Orientierung des jungen Albert Camus fragen, dann sehen wir, er kommt ja im Jahr 1935 dann zur Kommunistischen Partei in Algerien. Was sind denn die Gründe für die Politisierung von Camus? Also wie haben ihn die Wege schließlich zur Kommunistischen Partei geführt?
Also zunächst mal geht es eigentlich von vornherein zwei Sachen, die bei Camus ganz wichtig sind, aber eigentlich immer unbekannt sind oder unbeachtet bleiben. Camus selber ist eigentlich gar kein von Haus aus Schriftsteller, sondern zunächst Journalist. Er hat eigentlich als Journalist begonnen in wichtigen Zeitungen in der Zeit, Alger Républicain, Soir Républicain. Und er hat als Journalist begonnen mit Berichten von Gerichtsprozessen. Und bei den Gerichtsprozessen waren meistens natürlich Algerien vor französischen Gerichten. Und genau darüber hat er seine ersten Artikel geschrieben und hat einzelne Algerier verteidigt, weil er diese Gerichtsprozesse und die Urteile ungerecht fand. So hat er eigentlich journalistisch begonnen. Er hat da auch einen französischen Anwalt, Yves de Chessel, gleich sehr früh getroffen, der diese Angeklagten verteidigt hat, ein Verteidiger also. Und der war auch später immer wieder sehr wichtig, weil er über diese Gerichtsprozesse dann auch viele algerische Aktivistinnen für die Unabhängigkeitsbewegung getroffen hat. Yves de Chessel war der Hauptverteidiger von Messali Hadj. Und Messali Hadj war überhaupt der allererste 1927, der die vollkommene algerische Unabhängigkeit gefordert hat. Das heißt, Camus war ganz im Gegensatz zu dem, was heute in der Linken kolportiert wird und was auch in Europa über Sartre bekannt geworden ist, von Anfang an im Antikolonialismus engagiert. Und der Weg zur KP führt dann eigentlich über diesen Weg, denn Anfang der 30er Jahre war die Ausrichtung der KP auch noch antikolonialistisch. Und ein zweiter Punkt, der dann noch eine Rolle gespielt hat, war dann natürlich 33 waren die Nazis an der Macht, ein Antifaschismus. Also es war eigentlich ein Antifaschismus und ein Antikolonialismus, der in der KP war. Die KP war damals in Algerien im Grunde auch die einzige politische Formation, wo man als unerfahrener Jugendlicher sich politisieren konnte. Insofern war das durchaus kein Zufall.
Also Antikolonialismus und Antifaschismus als Politisierungsgründe, auch als Gründe, sich in der kommunistischen Partei zu engagieren für den jungen Camus. Nun hat diese Zeit in der KP nicht unbedingt lange gedauert. 1937 ist er rausgeschmissen worden. Also es war ein Parteiausschluss, der dann folgte. Was waren denn die Differenzen, die zu diesem Rausschmiss dann geführt haben?
Ja, das war ein Kurswechsel der KP. Genau in der Zeit, in der er zwei Jahre lang Mitglied war, 35 bis 37, der Kurswechsel kam 1936. Und das war eigentlich der allgemein stalinistische Kurswechsel, der in ganz Europa gegolten hat. Ab dem Zeitpunkt haben dann die Sozialdemokratinnen auch nicht mehr als Sozialfaschistinnen gegolten. Das kann man ja noch ganz gut finden. Aber 1936 gab es in Frankreich die Volksfrontregierung, also dann auch ein Bündnis zwischen Sozialdemokratinnen, damals Sozialistische Partei und Kommunistin. Das war nur zum Preis sozusagen möglich und das war auch stalinistische Politik, den ursprünglichen Antikolonialismus aufzugeben. Und als Camus in die algerische kommunistische Partei, die wurde übrigens auch 1936 gegründet, vorher war das nur die französische kommunistische Partei, eingetreten ist, hatte er die Aufgabe, das ist auch schon ziemlich bedeutend, dass er algerische Aktivistin aus gerade dieser Strömung des sogenannten Messalismus, den muss ich immer wieder nennen, den Namen, der ist wichtig, Messali Hadj, in die französische, dann algerische kommunistische Partei rüberziehen wollte. Also die wollten mehr algerische Kommunistinnen in der Zeit des Antikolonialismus. 1936, durch den Kurswechsel, war die französische kommunistische Partei auf Stalins Weisung plötzlich nicht mehr antikolonialistisch. Die Volksfrontregierung hat nicht die Entlassung Algeriens aus den Kolonien als Politik verfochten. Und das genau hat Camus geärgert, das hat ihn gestört und da war er dagegen. Er hatte gerade diese Arbeit begonnen und jetzt soll er praktisch eigentlich, da war auch ein ideologischer Kurswechsel, die früher eben Arbeiter Algeriens genannt worden waren und plötzlich, weil sie Islamgläubige waren, das geht ja sehr schnell, das wissen wir bis heute, nun plötzlich Faschisten, einfach bloß Faschisten, die er gerade noch in die KP aufnehmen wollte. So einen ideologischen Kurswechsel hat er nicht mitgemacht. Er hat die weiter unterstützt und ist deshalb aus der KP ausgeschlossen worden. Übrigens, damals war das der übliche Grund des Ausschlusses, nämlich wegen Trotzkismus. Er hatte zwei Ausschlussverfahren und hat überhaupt keinen Kontakt zu Trotzkismus gehabt zu der Zeit.
Wir sind hier dabei, so ein bisschen den Lebensweg und die politische Orientierung von Albert Camus zu rekonstruieren. Ich bin mit Lou Marin darüber im Gespräch und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, auch damit zu beginnen, sozusagen das philosophische Nachdenken von Albert Camus einzuführen. Ich hatte es auch schon am Anfang erwähnt, die Kategorie des Absurden wird ganz oft mit Albert Camus in Zusammenhang gebracht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es bei dieser Kategorie ja darum, den Menschen prinzipiell als ein sinnsuchendes Wesen Wesen aufzufassen. Auf der anderen Seite aber materialistisch-atheistisch geht es darum, die Welt eben bar von Sinn anzusehen. Und der Widerspruch zwischen dieser subjektiven Sinnsuche und dieser objektiven Sinnlosigkeit, das ist eben das Absurde. Wie entwickelt denn Camus diese Kategorie des Absurden, aus welchen Auseinandersetzungen heraus vielleicht auch?
Ja, also das ist eigentlich schon immer ganz wichtig, wird auch immer vernachlässigt. Alle schriftstellerischen, auch dann die Theaterstücke, dramatischen Werke sind eigentlich eine Folge dessen, was er konkret erlebt, also auch seiner Biografie. Und dass das absurd ist, was er in der KP erlebt hat, ist schon ein erster Schritt. Der Mythos von Sisyphus ist ja dann 1942 erschienen. Das ist schon praktisch die Nazi-Zeit, die Zeit, in der die Nazis Frankreich besetzen. Auch das empfindet er eigentlich als eine absurde biografische Situation, denn gerade zu der Zeit, 1940, kommt er zum ersten Mal überhaupt beruflich von Algerien nach Paris, hat da gerade ein paar Monate als Helfershelfer in einer Tageszeitung gearbeitet. Und dann im Mai 1940 gibt es praktisch den Überfall der Nazis auf Paris und den sogenannten Exod, den Exodus von 8 Millionen gesamten Pariserinnen, die wie wild von einem Tag auf den anderen in den Süden flüchten, in die sogenannte unbesetzte Zone und vor den Nazis flüchten. Das alles erlebt er selber auch als Absurdität dessen, was er erlebt, und daraus kommt stark auch seine Kategorie des Absurden. Das Absurde heißt eigentlich ganz einfach gesagt, erstmal auf einer menschlichen Ebene, das ist schon eine Existenzebene. Der Mensch will leben, muss aber sterben. Ganz einfach. Also das hat die Natur so eingerichtet. Und jetzt kommt aber, Camus sagt, das hat die Natur aber schlecht eingerichtet. Das akzeptiert er nicht im Grunde. Also das findet er sinnlos. Wozu leben, wenn man sowieso sterben muss? Und wenn man sich die Erd- und Weltgeschichte anguckt, die Milliarden, die die Erde schon existiert, und auch die Millionen, die die Menschen schon existieren, dann ist ein 70-jähriges Menschenleben ein Klacks. Vollkommen unbedeutend, nichts. Also kann man im Grunde eigentlich, damit fängt ja auch Mythos von Sisyphus an, gleich Selbstmord begehen. Also das ist seine Hauptfrage. Angesichts der Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz, warum begeht man eigentlich nicht gleich Selbstmord? Und dann kommt aber im Grunde eigentlich die Bewegung, ich nenne das Bewegung seines Denkens, und nach dem richtet er, und zwar überhaupt eigentlich schon sehr früh, sein ganzes Werk aus. Das ist auch ganz wichtig. Der Mythos von Sisyphus und auch der Roman, der Fremde, ist auch schon 1942 geschrieben, die sind nur ein Beginn einer Bewegung von der Sinnlosigkeit der Existenz zur Sinnhaftigkeit der Existenz. Das ist ganz wichtig. Das wird auch oft nicht berücksichtigt. Das Absurde ist nur die philosophische Ausgangsposition. Und er, sein ganzes philosophisches Streben und aber auch sein Leben ist danach ausgerichtet, wie kann man in dieser vollkommen absurden Situation der menschlichen Existenz Sinn abgewinnen. Und das entwickelt er dann schon aus dieser Konstellation, dass er dieses Absurde nicht akzeptiert. Und dieses Nicht-Akzeptieren des Absurde ist im Grunde die Revolte. Er revoltiert gegen diese natürliche Gegebenheit und kommt dann auch sehr schnell mit der Revolte auf die sozialen Gegebenheiten. Denn wenn man dagegen revoltiert, wenn man weiß, die Existenz ist nur in diesem sinnlos kurzen Leben überhaupt möglich, nur in dem Leben ist es möglich, überhaupt glücklich zu sein. Nach dem Tod weiß man es nicht. Er ist gar nicht, er ist ein Agnostiker, er ist gar nicht vollkommener Atheist. Er sagt einfach immer nur, dass man glücklich werden kann, das weiß ich mit Sicherheit in diesem Leben. Aber ob es ein Leben nach dem Tode gibt, weiß man nicht. Und deswegen muss man sich auf dieses Leben konzentrieren und muss in diesem Leben glücklich sein. Und dann kommt natürlich das Soziale in den Sinn. Kann man in einer Ausbeutungssituation, kann man im Kapitalismus, kann man in Herrschaftssituationen überhaupt glücklich sein? Nein, das kann man nicht. Man muss die Revolte also von dieser natürlichen Revolte gegen die Naturgegebenheiten weiterführen auf die Revolte gegen die sozialen Ungerechtigkeiten.
Also Albert Camus als ein Philosoph, der den Tod kritisiert, als ein Philosoph des Glücks und Philosoph der Revolte. Vielleicht sind das so einige Aspekte. So ein bisschen in der biografischen Folge, die wir bisher hatten, sind wir angekommen beim Zweiten Weltkrieg. Der beginnt im Jahr 1939 und das schließt dann eben auch den Westfeldzug ein, die Besetzung eines Teils von Frankreichs durch die Nazis und die Installierung des Vichy-Regimes. Du hast es schon erwähnt, Albert Camus geht im Jahr 1940 nach Paris. Und er schließt sich da ja auch bald einer der Gruppierungen der Resistance ein. Lou, was kann man denn sagen zu Camus' Rolle in der Resistance? Was hat er da gemacht?
Da wird eigentlich oft kolportiert, dass es erst sehr, sehr spät, kurz vor der Befreiung, in die Resistance eingetreten ist. Das ist nachweislich falsch. Wenn ich das gerade erwähnt habe, dass er ja den Exod mitgemacht hat, also die Flucht von 4 Millionen Pariserinnen direkt nach der Besatzung durch die Nazis in den Süden, dann ist es bei ihm so weitergegangen, er ist da nicht lange geblieben, sondern er ist wieder zurück nach Algerien und hat 1941 in Algerien ein Fluchthilfenetzwerk aufgebaut, weil nämlich damals über Marseille sowieso ganz viele politisch Verfolgte vom Nationalsozialismus oder von den besetzten Ländern über Marseille, das war der einzige offene Hafen, nach Nordafrika, Casablanca, kennt man als Film, aber dann auch Mexiko und USA geflohen sind, war er daran beteiligt, in Algier mit seinen politischen Freunden damals ein Fluchthilfenetzwerk aufzubauen und hat auch schon sehr, sehr wichtige Leute damals von Marseille über Algier, Oran, die zweite große algerische Stadt, nach Casablanca mit weitergeleitet und ist damals auch schon mit italienischen, vor allem Anarchisten in Kontakt gekommen, denen er da geholfen hat, vor allem Nicola Chiaromonte und seinen Freunden, die er dann später auch nach der Befreiung und in New York, die sind dann in die USA, wieder getroffen hat. Er hat also in seinen Resistance-Zeiten oft auch zufällig schon Kontakte gehabt zu Anarchisten. Eine andere Person, die sehr wichtig war, auch später, war Riette Maître-Jean, eine wichtige Anarchistin der 10er, 20er Jahre in Frankreich. Mit der hatte er im gleichen Auto seiner Zeitung die Exode mitgemacht. Also die 3 Monate Hals-über-Kopf-Flucht hat er mit einer der wichtigsten französischen Anarchistinnen im selben Auto verbracht. Er ist dann, und zwar auch wieder eher zufällig, weil er nämlich lungenkrank war und es damals üblich war, in bergige Gebiete zu gehen, zum Auskurieren, März 1942 nach Chambon-sur-Lignon gegangen. Das ist in Massif Central sehr hoch gelegen, über 1000 Meter. Und hat dort, das ist auch wieder zufällig, die größte Judenrettung der Resistance in Frankreich während der Besatzungszeit mitgekriegt und zum Teil auch mitgeholfen. 4.000 bis 5.000 Juden, Jüdinnen, die auch geflüchtet waren und dort aufgenommen wurden von Bauern aus einer sogenannten protestantischen Tradition. Die Protestantinnen wurden ja von den Katholiken fast ausgemerzt und das war so ein letztes Refugium. Die waren selbst geflohen und haben daher eine lange Tradition, Geflüchtete aufzunehmen. Das haben die gemacht und haben die von Hof zu Hof gerettet oder eben auch über Schleichwege in die Schweiz gebracht. Und das war lange Zeit Camus Biografen unbekannt. Zum Beispiel die wichtigste oder verkaufsmäßig wichtigste Biografie in Deutschland von der Iris Radisch, die erwähnt das überhaupt nicht. Aber es ist heute erwiesen, es gibt ja auch Regionalforscher, dass Camus diese ganze Judenrettung gekannt hat, auch die wichtigsten Leute, die die durchgeführt haben, alle gekannt hat. Und selbst in dem Hof einer Verwandten, wo er damals untergebracht war, sind Juden gerettet worden und haben da auch Juden gelebt. Und über diese Zusammenhänge ist er in die Resistance gekommen und es war damals die Resistance-Gruppe Combat, also Kampf, das war sozusagen ein Gegenbegriff zu Hitlers Mein Kampf, dem setzen wir unseren Kampf entgegen und in die ist er dann reingewachsen. Chambon-sur-Lignon war in vielerlei Hinsicht ganz wichtig, auch diese Judenrettung. Im Grunde ist eigentlich die Pest eine Allegorie auf diese Judenrettung. Also das ist da entstanden, damit hat er damals angefangen. Und er ist dann erst eigentlich Ende 43, also nach 1,5 Jahren, nach Paris gegangen und hat dort auch die Untergrundzeitschrift Combat redaktionell geleitet. Ich habe die 2 Bände, die es gibt von den Artikeln Camus in der Resistance und dann direkt nach der Befreiung bis 1947, danach war es Comba Tageszeitung, habe ich ins Deutsche übersetzt. Die Bände, die gibt es im Leica Verlag auf deren Website.
Nun gibt es neben Albert Camus auch einen anderen Philosophen, dessen Denken von der Resistance, von dieser Erfahrung beeinflusst ist. Ein Philosoph, der dann in Frankreich sehr berühmt werden wird und auch darüber hinaus. Die Rede ist von Jean-Paul Sartre. Sartre und Camus, die werden oft zusammen genannt und beide gelten als Vertreter des Existenzialismus. Jetzt hast du schon sozusagen in unserer Verständigung vor diesem Gespräch gesagt, naja, eigentlich kann man Albert Camus nicht so richtig zum Existenzialismus zuordnen und wenn man genauer hinschaut, sieht man eben auch, es gibt dann nach einem Kontakt und nach einem Austausch zwischen Sartre und Camus eine erhebliche Kontroverse zwischen beiden. Was kannst du denn zu der Beziehung zwischen diesen beiden sagen? Wo nähern sie sich an? Wo gehen sie dann wieder auch getrennte Wege?
Also zunächst mal ist es richtig, dass sich beide im Grunde in der Resistance kennengelernt haben. Ihre Vorgeschichte ist allerdings völlig anders. Anfang der 30er Jahre und noch im ersten, zweiten Jahr der Nazis an der Macht war Sartre in Deutschland und hat seine Existenzphilosophie eigentlich aus Husserl, Husserl hat ihn stark beeinflusst, entwickelt, während Camus ja über ganz andere Wege zu dieser Vorstellung des Absurden gekommen ist. Aber sie haben sich dann im Grunde, da hat es schon einen Hang Camus und auch Sartres zum Theaterspiel gegeben, haben sich beim Theaterspielen, die ist auch während der Besatzung weitergegangen, es wurden zwar manche Stücke verboten, aber im Grunde waren einzelne Stücke zwar meldepflichtig, aber es gab so einen halbliberalen Nazi, der da den Zugriff hatte, der hat dann auch manche Stücke spielen lassen. Insofern gab es eine Theateraktivität und da haben sich Sartre und Camus getroffen, haben sich zunächst auch befreundet, die Freundschaft hat eigentlich die ersten Jahre nach der Befreiung angehalten, bis zum Erscheinen von, muss man eigentlich so sagen, der Menschen der Revolte. Kurz zum Existenzialismus. Camus hat immer wieder, dass Camus heute überhaupt noch als Existenzialist geführt wird, so in der literarischen Diskussion, hat eigentlich mit der Dominanz der Sartre-Linken über ganz Europa nach der Befreiung zu tun. Damals war das ja schick, sich Existenzialist zu nennen. Und dass Camus sich nicht so verstanden hat, ist eigentlich nie durchgebrochen. Man könnte eigentlich sagen, die 60er, 70er, 80er Jahre waren in der europäischen Linken von der Sartre-Rezeption dominiert. Geändert hat sich das eigentlich erst Mitte der 90er Jahre. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Und deswegen wurden eigentlich sehr, sehr viele, nicht nur Camus, unter diesen Begriff Existenzialismus eingebaut. Ich habe aber am Anfang schon gesagt, zum Beispiel die absurde Phase. Camus hat es ja selber bewusst in Phasen eingeteilt. Die Phase des Absurden in 40er Jahren mit der Fremde, mit dem Mythos von Sisyphus. Die Phase der Revolte, das waren dann die 50er Jahre mit der Menschen der Revolte oder auch das Theaterstück Die Gerechten. Und dann wollte er eigentlich, dabei ist er dann gestorben, noch eine dritte Phase der Liebe und der ausgleichenden Gerechtigkeit. Da ist ein Stück entstanden, Der Fall und andere kleinere Sachen. Aber er hat im Grunde so eine Dreierwerkphase schon sehr früh vorgehabt. Und schon die zweite Phase, die der Revolte, ist eine Phase der revolutionären Ethik, der revolutionären Moral. Das heißt, es ist ein Übergang. Zunächst mal ist das Individuum der Absurdität ausgesetzt. Es revoltiert gegen diese Absurdität. Und der zentrale Satz bei Menschen der Revolte heißt, ich revoltiere, also sind wir. Durch die Revolte, zunächst gegen die Natur, aber dann eben gegen die gesellschaftliche Ungerechtigkeit, entdeckt das revoltierende Individuum nicht nur das er selbst in einer ungerechten Situation lebt oder sie, sondern durch die Revolte erlebt er sofort, aha, auch fast alle anderen Menschen leben in derselben ungerechten Situation. Er entdeckt eigentlich, dass Befreiung keine individuelle Sache ist, sondern eigentlich eine kollektive Sache. In der Revolte entdeckt er die Solidarität, die Kollektivität. Deswegen das Ich revoltiere, also sind wir. Und diese Bewegung, ich habe die schon vorher Bewegung genannt, von der Absurdität zur Solidarität, zur Revolte, auch zur Gewaltfreiheit Stück für Stück in Camus Leben, weil in dem Moment, wo man erkennt, dass praktisch alle anderen Menschen in dieser ungerechten, absurden, von der Natur absurd eingerichteten Situation leben und in einer sozial ungerechten Situation, solidarisiert man sich mit dem, was den Ausweg leitet, wenn man erkennt, dass alle anderen in derselben Situation sind, nämlich die menschliche Würde. Und die menschliche Würde wird natürlich nicht nur durch Ausbeutung, sondern auch überhaupt durch das Töten. Wenn man sich gegen den Tod ausspricht, dann kommt Camus auch sehr schnell überhaupt dazu, dass Töten von Menschen Teil dieser sozialen Ungerechtigkeit ist. Und so kommt Camus auch in den 50er Jahren mehr und mehr zu einer Nähe zur Gewaltfreiheit. Noch dazu unterstützt durch diese Erfahrung, die er in der Resistance gemacht hat, nämlich von der nicht bewaffneten Judenrettung in Chambon-sur-Lignon, wo er gewesen war. Das bekommt dann für ihn auch nochmal eine strategische Bedeutung. Also ist im Grunde eigentlich die Bewegung bei Camus, die von einer individuellen Revolte zu einer revolutionären Moral oder revolutionären Ethik und später auch zum Beispiel, als es den Bruch zwischen Sartre und Camus gab, hat Sartre Camus immer denunziert und auch die Linke, er sei ja nur ein Moralist, schlimmstenfalls dann sogar noch ein bürgerlicher Moralist, weil er die Ethik so hoch lässt. Während bei Sartre im Existenzialismus gibt es diese Vorstellung und die bleibt beim Individuum, das Individuum ist geworfen in die Welt, geworfen. Und das, was Sartre Freiheit nennt, entwickelt er dann aus dieser Geworfenheit. Aber es bleibt immer eine individuelle Situation. Der Anarchist Heiner Küchlin, der beide Konzeptionen auch untersucht hat, sehr spannend, der wirft dann Sartre vor, es gibt sozusagen bei Sartre nie ein Gegenüber. Das Individuum ist geworfen. Aber gegenüber wem? Wo ist das Gegenüber? Das gibt es bei Sartres Existenzialismusvorstellung nicht. Es gibt nur die Existenz. Und bei Camus gibt es aber die anderen. Er entdeckt die anderen durch die Revolte. Und bei Sartre kann man auch dazu sagen, schuld sind die anderen, wenn schon. Also das sind ganz unterschiedliche Konzeptionen. Und bei Camus ist von Anfang an diese Bewegung drin. Er wollte durch seine Werke diese Bewegung exemplifizieren, ausdrücken, illustrieren. Und deswegen ist die Richtung eben nicht die sinnlose Absurdität, sondern die sinnhafte revolutionäre Moral der Solidarität. Und das ist kein Existenzialismus, das ist eine revolutionäre Moral. Und schon als Sartre gejubelt hat und in Ende der 40er Jahre und nach der Befreiung Camus als Existenzialist bezeichnet hat, hat es mehrere Interviews von Camus dazu gegeben und er hat den Begriff für sich selber immer explizit und öffentlich abgelehnt. Er hat gesagt, ich bin kein Existenzialist.
Ich würde gerne bei einem Aspekt nachfragen, den du sehr stark gemacht hast, nämlich den Aspekt der Gewaltfreiheit im Denken von Albert Camus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein bisschen den Sartre spiele, aber man kann ja auch angesichts dieser Erfahrung von Resistance und Zweiten Weltkrieg durchaus eine gegenteilige Position vertreten, wenn man zum Beispiel konstatiert, die Nazis sind nicht gestoppt worden durch gewaltfreie Aktionen, sondern sie sind besiegt worden von alliierten Armeen in Jugoslawien, Italien und in anderen europäischen Ländern waren es bewaffnete Aktionen von Partisanen, wo man ja auch sagen könnte, ja, okay, da gibt es eine historische Erfahrung, die eine Gewalt rechtfertigt. Warum trotzdem auch vor diesem Hintergrund, vor dieser Erfahrung die Gewaltfreiheit bei Camus?
Ja, also zunächst mal während der Resistance war es ja auch noch so, in den Untergrundartikeln von Comba hat Camus den bewaffneten Kampf gegen die Nazis auch mit propagiert. Aber es ist eigentlich immer schon eine sehr ethische Propaganda. Zum Beispiel kurz vor der Befreiung oder kurz nach der Befreiung gibt es einen Artikel in Comba, der heißt Ziele und Mittel. Und das ist schon eine sogenannte, was man im Anarchismus dann nennt, Ziel-Mittel-Relation. Das heißt, die Mittel, die man anwendet für die Gesellschaft, die man machen will. Und bei der Resistance ging es ja auch um die nach der Befreiung dann neue Gesellschaft. Und Camus hat sich gerade in Comba sehr für eine aus den Resistance-Inhalten ergebende neue Gesellschaft ausgesprochen. Wenn heute jetzt zum Beispiel wieder Streiks sind gegen die Abschaffung der Sozialgesetze, Sozialgesetzgebung in Frankreich, dann haben die in der Resistance noch ihren Ausgangspunkt, dass nämlich der heute bestehende Sozialstaat in Frankreich ein Konzept der Resistance war, das Camus auch mitvertreten hat. Und was die Kampfmittel betrifft, hat Camus eigentlich immer vertreten, Ziele und Mittel müssen sich möglichst nahe kommen. Das hat auch mit seinem Revolte-Konzept zu tun. Der Mensch in der Revolte beginnt eigentlich mit dem Satz, und der ist zentral für Camus. Was ist ein Mensch der Revolte? Ein Mensch, der Nein sagt. Das heißt, idealerweise, ich habe das auch in einem Buch in den 90er Jahren so genannt, das ist der Ursprung der Revolte. Die Revolte ist idealerweise eine reine, hundertprozentige Verweigerung. Und da gibt es in Frankreich natürlich diese Tradition von Etienne de la Boétie, der so eine Herrschaftspyramide entwirft und dann sagt, die ganze Herrschaft basiert auf freiwilliger Knechtschaft. Wenn man unten die Solidarität entdeckt und die obere Herrschaft nicht mehr stützt, dann zieht man praktisch diese freiwillige Unterstützung der Herrschaft weg und die Herrschaft knallt zusammen, wie wenn man einem Standbild den Boden entzieht. Darauf stützt sich diese ganze Tradition. Das heißt, es gibt schon in der Resistance bei Camus beides. Es gibt diese Erfahrung der Judenrettung, die eine Erfahrung des nicht bewaffneten Widerstands ist. Auch Combat hat zum Beispiel in der Region in Chambon-sur-Lignon auf bewaffnete Aktionen verzichtet, um Nazitruppen nicht da raufzulocken, wo gerade Juden versteckt werden. Und Befreiung ist für Camus beides gewesen. Der bewaffnete Widerstand gegen die Nazis, der nicht bewaffnete Widerstand gegen die Nazis. Es hat sich dann bei Camus so weit entwickelt, dass sie auch eine Auseinandersetzung hatten, ich hatte schon kurz erwähnt, nämlich mit den italienischen Anarchisten, die nach New York geflohen sind. Die erste Auslandsreise nach der Befreiung von Camus war eine Reise nach New York und er hat dort Anarchisten Dwight MacDonald und Nicola Chiaromonte wieder getroffen um die Zeitschrift Politics. Und Dwight MacDonald ist damals in eine Diskussion verwickelt gewesen, er hatte auch die Schriften von Simone Weil aufgenommen. Simone Weil hat Camus stark beeinflusst und die hatten so eine Phase, alle drei zusammen zu diskutieren, was sind jetzt eigentlich die Konsequenzen aus diesen zwei Katastrophen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Stalinismus, Nationalsozialismus. Und da waren zum Beispiel auch Dwight MacDonald in eine Richtung gegangen, wir müssen eine neue Gesellschaft als gewaltfrei anarchistische Gesellschaft aufbauen. Und im Aufbau einer Gesellschaft kann man nicht auf Gewaltstrukturen, die eben zu solchen Katastrophen geführt haben, zurückgreifen. Das war ganz wichtig. Und als Camus dann zurückkam, hat er auch diese Artikelserie noch in Combat geschrieben, die hieß Weder Opfer noch Henker. Und das war im Grunde eine siebenteilige Artikelserie und der zweite Teil hieß Menschen retten. Und Menschen retten war gleichzeitig eine Kritik an Sartre und auch schon im Grunde eigentlich der Hauptstreitpunkt bei Sartre in der Auseinandersetzung mit den Menschen der Revolte. Denn Sartres Philosophie war immer, heute, das ist eine Geschichtsphilosophie, typisch marxistische Geschichtsphilosophie, heute müssen Menschen getötet werden, um das Nahekommen des Sozialismus und der Gerechtigkeit zu beschleunigen. Das ist eben notwendig heute. Und bei Camus war es durch die Erfahrung des Nationalsozialismus gerade andersrum. Er hat gesagt, das ist eben nicht sicher, diese Geschichtsphilosophie, dass der Sozialismus kommt und dass er näher kommt. Er muss schon ganz bewusst so erkämpft werden. Und das heißt, wenn man heute Menschen tötet für einen guten geschichtsphilosophischen Zweck von morgen, dann ist zunächst mal das Einzige, was sicher ist, dass man heute Menschen dafür tötet. Und das ist im Grunde eigentlich dann Camus' Zugang zur Gewaltfreiheit. Und das ist ein Ideal bei Camus. Ist ein Ideal geblieben. Es ist allerdings nach der Befreiung, das werden wir dann noch merken, wenn wir über Algerien reden, sehr, sehr, sehr viel stärker geworden. Er hat terroristische Aktionen, er hat auch bewaffnete Befreiungskämpfe unter dem Gesichtspunkt dieser Erfahrung dann kritisiert. Er hat aber auch das weiter als Ideal bezeichnet. Das heißt zum Beispiel, er würde selber seine Beteiligung am bewaffneten Widerstand der Resistance so einordnen, dass es vielleicht Situationen geben kann, in denen das Ideal nicht immer komplett verwirklicht werden kann. Da wäre dann aber trotzdem in der Resistance Renaissance ein ethischer Maßstab immer noch nötig, der die Bewegung zu dem Ideal hin in Gange hält. Zum Beispiel war Camus innerhalb der Resistance ganz stark gegen willkürliche Erschießungen von Gefangenen. Er hat sich eigentlich immer dafür eingesetzt, wenn überhaupt, dann gibt es halt militärische Kämpfe, aber wenn die irgendwie vorbei sind, keine Folter der Gefangenen, keine Erschießungen, keine Todesstrafe. Camus war ein lebenslanger Verfechter der Abschaffung der Todesstrafe. Das hat er schon während der Resistance verfolgt. Also selbst im bewaffneten Kampf gibt es eine revolutionäre Ethik, die den bewaffneten Kampf tendenziell immer wieder hinführt zu diesem Ideal der reinen Verweigerung. Nur hat sich das, das ist ein Unterschied, eben in der Befreiung dann in den 50er Jahren bei Camus sehr, sehr, sehr stark verstärkt. Und er hat überhaupt auch das riesige Potenzial der gewaltfreien Aktion, des gewaltfreien Widerstands überhaupt erst entdeckt, die ganz vielen Facetten. Das heißt, er hat eigentlich das nie völlig aufgegeben zu sagen, wenn alles nichts nützt, dann kann man gegen so jemand wie auch Nazis, er hat es dann auch manchmal noch lange Zeit für Franco zum Beispiel auch gut verstehen können, obwohl er auch da schon eher Generalstreiks und so weiter vorgeschlagen hat. Aber dann, wenn alles ausprobiert worden ist, dann kann man als letztes Mittel noch darauf zurückgreifen. Aber die Betonung liegt dann bei Camus eben immer, immer stärker auf alles ausprobieren. Und er hat die große Spannweite, die Vielfalt, die Myriaden gewaltfreien Widerstands entdeckt. Übrigens auch begrifflich ist das nachzuvollziehen bei Camus. Bis 1939, bis er nach Paris kam, hat Camus einen auch naiven Vorstellung von Pazifismus gehabt. Pazifismus, er hat geglaubt, die Franzosen sollten mit Hitler verhandeln. Hitler hat ja die ganzen 30 Jahre über Gebietsforderungen Elsass-Lothringen. Und er hat geglaubt, mit Hitler könne man verhandeln. Und das war für Camus eine Pazifismus-Position. Und er hat auch Artikel in Algerien unter dem Begriff Pseudonym Pazifist unterschrieben. Nach der Befreiung, nach der Erfahrung Chambon-sur-Lignon, hat er den Begriff Pazifismus nie mehr benutzt, sondern er hat Gewaltfreiheit benutzt, gewaltfreien Widerstand. Das ist auch ein bewusster Übergang zu diesen Aktionsmitteln. Kein Vertrauen mehr auf Verhandlungen auf Regierungsebene, sondern eben der Widerstand, die Aktion selber soll gewaltfrei sein und daher das Konzept des gewaltfreien Widerstands. Und er hat dann nur noch den Begriff der Gewaltfreiheit benutzt.
Wir stoßen immer wieder auf diese Differenz zwischen Sartre und Albert Camus. Eine weitere Differenz ergibt sich ja dann sicher auch einfach in der späteren Orientierung von Sartre an einer stalinisierten kommunistischen Partei, wo bis jetzt immer wieder angeklungen ist, dass Albert Camus eher sozusagen sich orientiert an libertären Ansätzen. Wir haben immer wieder auch erwähnt, die italienischen Anarchisten, mit denen er Kontakt hatte. Ich fände es interessant, genau darauf auch nochmal einen Fokus zu werfen, sozusagen Camus Orientierung oder Tuchfühlung mit dem Anarchismus, weil ich habe jetzt auch sozusagen im Vorfeld in der Recherche gar nicht so eindeutig gefunden, ob zum Beispiel Camus sich selber als Anarchist bezeichnet hat. Was kannst du denn sagen zum Anarchismus von Camus? War er überhaupt Anarchist?
Ja, nur nicht sein ganzes Leben. Also es ist sehr eindeutig. Ich habe ja auch das Buch rausgegeben, Albert Camus, libertäre Schriften. Das sind 60 Artikel, die er in explizit anarchistischen Zeitschriften, den damals üblichen anarchistischen Zeitschriften aller anarchistischen Strömungen, in Frankreich veröffentlicht hat, von 1948 bis 1960. Und das ist eigentlich auch die Zeit, in der er, 1947 hat er bei Combat aufgehört. Combat ist ihm zu gaullistisch geworden. Er hat diese Tageszeitung verlassen. Und eben 1948 bis 1960 hat er in anarchistischen Zeitschriften geschrieben, und zwar viel, 60 Artikel insgesamt. Und er hat Freundschaften geschlossen. Also er hat da nicht nur irgendwo was Briefe hingeschrieben, sondern er hat Freundschaften geschlossen mit sehr vielen wichtigen Anarchistinnen dieser Zeit, vor allem dem antimilitaristischen Anarchisten, der eigene Zeitschriften auch hatte, Louis Lecoin. Der war ganz wichtig, den hat er sehr früh getroffen, 48 schon. Dann Maurice Joyeux. Maurice Joyeux war eigentlich Redakteur der heute auch noch wichtigsten anarchistischen Zeitschrift Le Monde Libertaire. Maurice Joyeux hatte einen Buchladen in Montmartre und Camus hat den zum Beispiel in seinem Buchladen regelmäßig besucht. Die haben dann die politische Lage diskutiert. Und andere, eine wichtige Zeitschrift ist auch noch Révolution Proletarienne. Das ist die anarchosyndikalistisch-libertäre Zeitschrift um Pierre Monat. Da hat er dann auch Rirette Maître Jean im Redaktionskomitee dieser Zeitschrift wieder getroffen, beziehungsweise auch von einer anderen Kulturzeitschrift, Témoin. Also in diesen vier Zeitschriften hat er dann auch regelmäßig Artikel geschrieben und allein das zeigt schon eigentlich seine Verbundenheit mit dem Anarchismus. Die Anarchistin hat auch immer so kolportiert im Streit zwischen Sartre und Camus 51 wegen der Menschen der Revolte, wo es zum Bruch gekommen ist. Es ist auch so, ein Sartre-Anhänger hat in Sartres Zeitschrift immer geschrieben, daher kommt es. Was wollen Sie denn, Camus? Sie hängen in der Luft, Camus. Sie sind allein, Sie sind einzig. Im Gegensatz zu Sartre und der Linken, die die kommunistische Partei hinter sich haben, die eine Weltbewegung hinter sich haben. Und genau das hat nicht gestimmt, sondern in der Auseinandersetzung mit Sartre war Camus nicht allein, sondern die Anarchistinnen haben ihn unterstützt. Die haben seine Position vertreten, verteidigt und sich öffentlich auch. Und je mehr Sartre sich dann auch dazu hinreißen hat lassen, im Grunde stalinistische Positionen zu vertreten, auch Sartre direkt angegriffen oder lächerlich gemacht. Eine Lächerlichkeit ist zum Beispiel, dass Sartre seine eigenen Theaterstücke verboten hat. Das Theaterstück Die schmutzigen Hände hat er noch in seiner individualistischen Phase, bevor er kommunistisch wurde, geschrieben. Und dann hat er selber ausgegeben, in einem Land, in dem die kommunistische Partei die schmutzigen Hände nicht im Theater gespielt haben will, will ich auch nicht, dass es gespielt wird. Und er hat tatsächlich in Österreich einen Prozess geführt gegen das Theater in Österreich, das sein eigenes Stück führt. Das sagt schon mal alles. Und das sagt auch, wie ihn die Anarchistin, wie Camus von den Anarchistinnen unterstützt wurde. Und es gibt auch einfach explizit Aussagen, zum Beispiel 1951 in der Auseinandersetzung mit Sartre zu Menschen der Revolte hat Camus in einem Artikel in Le Monde Libertaire eine Diskussion mit einem Anarchisten gehabt. Und Camus hat zu Menschen der Revolte in der Zeitschrift das Wir benutzt. Wir müssen jetzt auch neue Gesellschaft aufbauen. Dafür brauchen wir Libertären neue Werte. Und dafür habe ich der Menschen der Revolte geschrieben, um uns diesen Übergang zu ermöglichen. Er hat sich also mit der Menschen der Revolte in die anarchistische Tradition gestellt. Man kann auch sogar sagen, da gibt es Anzeichen dafür, dass er eigentlich ein modernisiertes Revolutionskonzept haben wollte, weil sich die anarchistische Bewegung bisher eigentlich immer auf die spanische Revolution bezogen hat. Aber Camus, die spanische Revolution und vor allem den Bürgerkrieg, das Milizsystem, dass eben das Milizsystem auch in den Bürgerkrieg gemündet ist und letztendlich in die Niederlage, hat er in den Menschen der Revolte dann auch schon aufgearbeitet. Und das geht dann natürlich auch in Richtung seiner Tendenz zur Gewaltfreiheit.
Vielleicht schließen wir unser Gespräch mit einer interessanten Frage, die am Anfang schon angeschnitten wurde. Wir hatten nämlich am Anfang rekonstruiert, wie Albert Camus sich politisiert hat und das hatte eben auch wesentlich zu tun mit seiner antikolonialen Haltung, mit dem spezifischen Hintergrund eben in Algerien. Nun hat das auch sozusagen ja im Nachgang sozusagen in der Linken immer wieder für Kontroversen gesorgt. Wie gehen wir um damit, dass sozusagen aus den antikolonialen Bewegungen heraus auch sich wieder Nationalstaaten bilden, die sozusagen wieder erneut auch Klassenverhältnisse zum Beispiel in sich bergen. Ich habe dazu widersprüchliche Informationen gefunden zu Albert Camus. Auf der einen Seite durchaus eine Unterstützung zum Beispiel von so arabisch-muslimischen Nationalisten, auf der anderen Seite eine frühe Kritik auch am algerischen Befreiungsnationalismus. Was kannst du denn da zu Camus' Positionen sagen, was diesen Befreiungsnationalismus betrifft, in seiner Dialektik vielleicht?
Ja, da ist wieder das Problem, was ich schon angeschnitten hatte, dass praktisch über vier Jahrzehnte bis in die 90er Jahre, in Frankreich ist es inzwischen aufgeweicht, im deutschsprachigen europäischen Raum der Linken ist es noch nicht aufgeweicht. Überhaupt ein Verständnis des algerischen antikolonialen Bewegung ist, dass die nicht monolithisch ist. Die FLN, die Front de Libération Nationale, war nicht die einzige, auch nicht die allein wichtigste Organisation der algerischen Unabhängigkeitsbewegung. Es ist die Organisation, die sich militärisch durchgesetzt hat. Das ist ein Riesenunterschied. Eine viel stärkere am Anfang, der Befreiungskampf war 1954 bis 1962, waren die sogenannten Messalisten. Ich hatte die schon erwähnt. Das war die MTLD, ich lasse jetzt die französische Aussprache weg. Aber das war die eigentlich damals dominante und zwar explizit antikoloniale Organisation in Algerien um Messali Hadj. Messali Hadj hat damals noch gelebt, war aber sehr lange auch in französischer Haft. Und diese Organisation hatte 1954 ungefähr 100.000 Mitglieder, die war total populär und die war auch streikfähig. Während 1954 die FLN den bewaffneten Kampf mit ca. 100 bewaffneten Kämpfern im Untergrund begonnen hat. Und was hat die französische Kolonialmacht gemacht? Der waren die 100 FLN-Kämpfer komplett egal. Die haben das nur zum Anlass genommen, um die messalistischen Massenorganisationen zu zerstören. So muss man sich erstmal überhaupt den Beginn der Unabhängigkeitsbewegung vorstellen. Es hat überhaupt nicht nur die Messalisten gegeben, es hat auch noch die Mozabiten gegeben, das war eine südalgerische Strömung der Kriegsdienstverweigerer, ist in die War Sisters International aufgenommen worden. Also es hat einen antikolonialen Pluralismus gegeben und diese Sicht hat sich bis heute überhaupt noch nicht auf die europäische Linke und die deutschsprachige Linke durchgesprochen. Um nur ein Beispiel zu nennen, was da noch komplett unaufgearbeitet ist. Es hat interne Auseinandersetzungen gegeben zwischen Messalisten und FLN, auch bewaffnete, auch in Algerien. Und es hat Massaker der FLN gegen Messalisten gegeben. Die Messalisten waren sozusagen als Organisation 1957 erledigt. Und die Massaker sind bekannt geworden und Camus wusste das auch alles. Camus hat eher die Messalisten unterstützt. Es hat Massaker gegeben, die sind bekannt. Das ist das Massaker von Melusa und das Massaker von Tifraten 56-57 mit jeweils 300 bis 400 Toten. Messalistin umgebracht vom FLN. Und in der Zeit war gerade Franz Fanon Sprecher der FLN geworden. Und was hat er gemacht? Er hat eine Untersuchungskommission der UNO gefordert, wohl wissend, dass es die FLN war, die zeigen soll, dass diese Massaker an den Messalisten die französische Kolonialmacht durchgeführt hat. Das ist Franz Fanon. Das wird überhaupt nicht kolportiert in Deutschland, wenn es heißt, die Verdammten dieser Erde, wenn es um die Gewaltbefürwortung von Franz Fanon geht, die immer als radikal, es wird nie auf die Realität geguckt. Was hat es denn konkret bedeutet, wenn Franz Fanon die Gewalt so in den Vordergrund gestellt hat? Das hat es auch bedeutet. Natürlich war Franz Fanon auch gegen die französische Kolonialmacht, aber eben auch gegen jede Konkurrenz. Und das war eine stalinistische Position. Und die El Mujahid zum Beispiel, die FLN-Zeitung, die Franz Fanon redaktionell geleitet hat, hat die Messalisten als Trotzkisten diffamiert. Das ist eine ganz klare Übernahme dieser Stalinismus-Trotzkismus-Diskussion. Und er war auf der stalinistischen Seite. Er hat ja auch über Sowjetunion und Nasser, hat die FLN ja auch die Waffen bekommen. So muss man das sehen. Und dagegen hat Camus rebelliert. Er hat überhaupt gegen diese Dichotomie, die Sartre auch übernommen hat, des Kalten Krieges rebelliert. Entweder war man für die Sowjetunion, für den Sozialismus, den Sartre auch damals noch als solchen bezeichnet hat. Typischer Spruch damals von Sartre und seinen Freunden war, ob Stalin Recht hatte oder falsch lag, wird die Geschichte entscheiden. Das ist so ein typischer dialektischer Spruch, der im Grunde eigentlich alles rechtfertigt in den Augen von Camus. Und Camus war dann für Sartre der gemäßigte Antikolonialist oder, wie er es sogar auch genannt hat, der Kolonialist des guten Willens. Also im Grunde eigentlich ein objektiv auf der Seite des französischen Kolonialismus stehender Mensch. Und so wurde er auch diffamiert. Camus hat es nie so gesehen. Er hat nicht nur den französischen Kolonialismus kritisiert, sondern er hat auch diese Dichotomie des Kalten Krieges nicht übernommen. Er hat auf der Seite der Anarchistin gestanden, der Kriegsdienstverweigerer, der Antikolonialistin um Messali Hadj. Das war eine dritte, vierte Position und eben nicht entweder oder. Und Camus kann auch zum Beispiel 1958 zusammen mit Louis Lecoin als Begründer, die haben eine eigene Zeitschrift dafür gemacht, hieß Liberté, eine Kampagne für Kriegsdienstverweigerer unter der französischen Armee. 1958 hatte, muss ich das auch unter heutigen Gesichtspunkten vorstellen, Frankreich 500.000 Soldaten in Algerien stehen. Praktisch jeder, der rekrutiert wurde, musste nach Algerien. Und in der Situation haben die eine Kampagne in Frankreich für Kriegsdienstverweigerung hochgezogen. Das ist ein antikolonialer Akt. Es wird aber nie so gesehen. Und Camus war nicht prinzipiell gegen die algerische Unabhängigkeit. Was Camus wichtig war, war, dass die französische, algerien-französische Minderheit, die zum Teil da in drei Generationen schon gelebt hat, nicht rausgeschmissen wird. Dass die ihre eigenen Rechte hat. Also Camus hat eigentlich einen Föderalismus vertreten. Und er hat auch weiter auf der antikolonialen Seite gestanden. 1958 kam zum Beispiel die Chronique algérienne raus und da sagt Camus, wir können einen Antikolonialismus auch ohne Terrorismus, ohne Verbrechen haben. Und dann mit Bezug, Gandhi hat das auch geschafft und hat die antikoloniale Unabhängigkeitsbewegung auch ohne diese Mittel zur Unabhängigkeit geführt. Also er hat explizit, und das war damals ja weltweit bekannt, das gandhianische Beispiel für die Erringung der Unabhängigkeit von britischen Kolonialismus gebracht. Aber er hat sich auf die Seite Gandhis gestellt, also das Antikolonialisten. Daran war er nicht zu zweifeln. Und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, dass Camus da eine prokoloniale Position hatte. Ganz im Gegenteil. Er hatte einfach eine andere antikoloniale Position.